RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören. Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Donnerstag, den 4. Februar 2016. Die Stimulations in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie den Kommentar Vergangenheit und Gegenwart im Blickpunkt Wunderes Indonesien. Dies und das und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Sri Unun und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo empfing den norwegischen Umweltminister. Präsident Joko Widodo with den Tobase in Nord-Sumatra zum internationalen Touristenziel entwickeln. Indonesisches Religionsministerium erweitert Zusammenarbeit mit Australien. Indonesien lehnt den französischen Plan der Palmölsteuer ab. Indonesischer Botschafter in Katar erhielt den Preis Sons of Merit. North Sulawesi exported fish art kayu nach Japan. Unun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo empfing gestern im Merdeka Palace in Jakarta den norwegischen Minister für Umwelt und Klimawandel Vidar Helgesen. Die indonesische Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft Siti Nurbaya sagte gestern nach dem Treffen mit Präsident Joko Widodo, dass Präsident Joko Widodo und Vidar Helgesen die Fragen der Volkswirtschaft, die Aufrechterhaltung des Rechtes und das Moratorium erörtert hätten. Präsident Joko Widodo sagte, dass es während des Moratoriums keine neue Genehmigung in Topflächen und keine neue Flächeneröffnung mehr geben solle. Inzwischen sagte Minister Vidar Helgesen, dass sein indonesischer Besuch dazu diene, die Zusammenarbeit beider Länder in der Verwaltung der Zollflächen in Indonesien zu verstärken. Diese Zusammenarbeit sei ein wichtiger Schritt für die Wirtschaft und die Bevölkerung Indonesiens sowie für das Klima der Welt. Der indonesische Präsident Joko Widodo habe bei der Sitzung in Jakarta die Entwicklung des Tobases in Nord-Sumatra zu einem internationalen Touristenziel erörtert. Das sagte der Leiter der Abteilung für öffentliche Kommunikation des indonesischen Tourismusministeriums, Muhammad Iqbal, gestern dem indonesischen Stadtrundfunk RRI. Ihm zufolge fordere Präsident Joko Widodo auf, dass die Entwicklung des Tobases bald realisiert werden könne, dass sie Indonesien Devisen gebe. Der Präsident gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der Tobase von einem Einzelmanagement verwaltet werden solle. Inzwischen sagte der indonesische Tourismusminister Arief Yahya, nachdem die Regierung den Tobase zu einem internationalen Touristenziel entwickelt habe, werde die Regierung den Tobasee mit einem integrierten Management verwalten. Dafür plane die Regierung, um eine Autoritätsbehörde für das nationale Touristenziel des Tobasees zu bilden. Das indonesische Religionsministerium und das Fortbildungsinstitut für technische Bildungsunterstützung von Queensland, Australien, stimmten darin überein, die Zusammenarbeit in der Fortbildung des vokationellen Ausbildungsmanagements für die Verwalter der islamischen Internatsschulen zu erweitern. Das sagte der Direktor für Grundschulbildung und islamische Internatsschulen des indonesischen Religionsministeriums, Dr. Muhsin Alaidrus, gestern der Presse in Jakarta. Der Vertrag dafür wurde am 28. Januar in Jakarta unterzeichnet. Im Jahre 2014 entsandt Indonesien 9 Personen von den islamischen Internatsschulen nach Queensland, Australien, um dort am Fortbildungsprogramm teilzunehmen. Im Jahre 2015 beteiligten sich 8 Personen an diesem Programm. In diesem Fortbildungsprogramm lernten sie verschiedene Lehrmaterien, wie unter anderem das vokationelle Ausbildungskonzept, das Arbeitskräftemanagement und Link- and Match-Industrie. Muhsin Alaidrus schlägt vor, dass die Fortbildung auch in Indonesien durchgeführt werden könnte, damit viele islamische Internatsschulen daran teilnehmen könnten. Der Sprecher dieses Queensland's Fortbildungsinstitut, Jenny Chapman, die Lehrmaterien der Fortbildung in jeweiligen islamischen Internatsschulen angewandt werden könnten. Dadurch könnte die vokationelle Ausbildungsqualität in islamischen Internatsschulen verbessert werden. Indonesien lehnt den Plan der französischen Regierung zur Auferlegung der progressiven Steuer für alle Produkte aus Palmöl ab. Dieser Plan steht im Gesetzentwurf über die Biovielfalt, der vom französischen Senat am 21. Januar 2016 entschieden wurde. Dies sagte der Leiter für Maritime Souveränität des indonesischen Maritimen Ministeriums, Arief Hafaz Ugroseno, bei der Diskussion mit Journalisten gestern in Jakarta. Nach dem Gesetzentwurf wird die Steueraufferlegung ab 2017 in Kraft gesetzt. Die Steuer in Höhe von 300 Euro pro Tonne wird dann auferlegt. Dann wird sich die Steuer jedes Jahr erhöhen. Zurzeit erhebt Indonesien schon die Steuer in Höhe von 103 Euro pro Tonne für das Palmöl. Nach dem Bericht des Tagesblatts Republika erklärte Arief Hafaz Ugroseno, dass der französische Senat die Palmölsteuer beschlossen habe, um die Entwaldung und das beschädigte Ökosystem zu bewältigen, sowie gefährliche Pestizide in Ölpalmplantagen zu beseitigen. Indonesien hat sich darüber beschwert und Proteste an die französische Regierung durch die Botschaft in Jakarta übermittelt. Der indonesische Botschafter in Katar, Dedi Saiful Hadi, erhielt den höchsten Preis, den Sash of Merit vom König Katars, Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, als er sich im Büro Emiri Diwan in Doha verabschiedete. Dedi Saiful Hadi ist der erste indonesische Botschafter, der diese Medaille erhalten hat, seit die diplomatischen Beziehungen zwischen Indonesien und Katar im Jahr 1976 offiziell abgeschlossen wurden und die indonesische Botschaft in Doha im Jahr 1999 eröffnet wurde. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte der indonesische Konsul Boy Darmawan in Doha dazu, Emir Sheikh Tamim setzte den indonesischen Botschafter der Saiful Hadi, der sich schon verdienste für die Intensivierung der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, erworben hat. Außerdem sagte Emir Sheikh Tamim, dass die Regierung Katars Indonesien als ein großes Land beachte. Katar respektiere und halte Indonesien für wichtig in der internationalen Politik. Die Provinz Nord-Sulawesi exportiert wieder Dutzende Tonnen von Fischarten Kayu nach Japan, da die Nachfrage von diesem Land groß ist. Die Leiterin des Industrie- und Handelsamtes von Nord-Sulawesi, Jenny Karau, sagte nach einer Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, dass diese Fischarte Kayu im Januar zweimal nach Japan geliefert worden sei. Sie hofft, dass sich die Nachfrage nach dieser Fischarte Kayu von Japan weiter steigen könnte und in anderen Ländern, sowohl in Asien, Europa und den USA, verbreiten. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.027,16 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielt dann einen Kurswert von 13.571,51 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.820 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Indonesien wird die Staatsbürgerschaft der indonesischen Bürger, die sie mit ISIS vereinigen, widerrufen, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, die indonesische Regierung durch das Ministerium für Justiz und Menschenrechte wird die Staatsbürgerschaft der indonesischen Bürger, die für andere Länder kämpfen oder sich mit der Terrorgruppe des Islamischen Staates des Iraks und Syriens, ISIS, vereinigen, widerrufen. Die Regierung wird den Beschluss erlassen, nachdem sie die Tatsache gesehen hat, dass viele indonesische Bürger mit der Absicht in einige Konfliktländer im Nahen Osten reisen und sich beim Krieg dort beteiligen. Geplant ist, dass dieser Beschluss in der Revision des Gesetzes über Terrorismusbekämpfung integriert sein werde. Zurzeit erörtern die Regierung und das Parlament die Revision des Gesetzes. Der Beschluss zum Widerrufen der Staatsbürgerschaft ist schon lange übergelegt worden, als die Existenz von ISIS im Jahr 2014 berichtet wurde. Der Nationalen Behörde zur Terrorismusbekämpfung, BNPT, zufolge seien bis September 2015 mehr als 500 indonesische Bürger nach Syrien abgeflogen und abgefahren, um sich mit dem ISIS zu vereinigen. Im Prinzip hat der indonesische Staat diese Frage im Gesetz Nummer 12 vom 2006 über die Staatsbürgerschaft geregelt. Im Gesetz steht, dass die Staatsbürgerschaft eines indonesischen Bürgers wiedergerufen werden könne, wenn er ein Staatsbürger ausländisches Landes und ein Soldat anderen Länder geworden wäre und sich mit der radikalen Gruppen eines Landes vereinigen würde. Obwohl Indonesien die ISIS als ein souveränes Land nicht anerkennt, kann aber diese Regelung angewandt werden. Viele indonesische Bürger sind daran interessiert, für andere Länder zu kämpfen. Dieses Phänomen ist sehr besonders erregend. Ihre Überzeugung über den Kampf auf dem Gottweg ist falsch, da in der Tat sie nur etwas machen, um den Terror und die Angst zu verbreiten. Wozu kämpfen und führen sie den Krieg für die anderen Länder, während sie das unabhängige, sichere und friedliche Land wie Indonesien schon haben? Der religiöse Anlass zum Kampf auf dem Gottweg Dschihad kann nicht akzeptiert werden.
Der Grund dafür ist, dass der Terror zu der islamischen Religion Widerspruch stehe und ISIS nicht mit der religiösen Frage, sondern mit der politischen Frage und dem Mahkam zu tun habe. Eigentlich muss Indonesien die Treue und die Liebe der in ISIS eingebundenen indonesischen Bürger für ihr eigenes Land fragen. Alle Volkskreise in Indonesien sollen den Beschluss der Regierung zum Widerrufen der Staatsbürgerschaft unterstützen. Der indonesische Staat benötigt die Personen, die freiwillig sind, um für das indonesische Land und Volkes zu kämpfen und die anderen Länder mit der Verbreitung des Terrors und der Angst nicht zu retten. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beginnen mit der Unabhängigkeit von Sri Lanka. Am 4. Februar 1948 ist Sri Lanka von Großbritannien unabhängig. Sri Lanka ist demokratische sozialistische Republik. Früher war Sri Lanka, Ceylon und ist Inselstaat im Indischen Ozean vor der südöstlichen Küste Indiens. Mitgliedstaat des Commonwealth. Die Parkstraße und der Golf von Manar trennen Sri Lanka von Indien. Zwischen den beiden Staaten liegt eine Kette winziger Inseln, die sogenannte Adamsbrücke. Die größte Entfernung von Norden nach Süden liegt etwa bei 440 Kilometern. Die Hauptstadt und zugleich größte von Sri Lanka ist Colombo. Sri Lanka liegt im Bereich des innertropischen Äquatorialklimas. Die trockensten Gebiete liegen im Nordosten und Südwesten. Sri Lanka ist für die Schönheit und Vielfalt seiner Vegetation bekannt. Insgesamt sind rund 28% der Landesfläche bewaldet. Die Tierwelt Sri Lankas, zu der auch viele vom Aussterben bedrohte Tierarten zählen, ist sehr vielfältig und umfasst unter anderem Geparden, Leoparden, verschiedene Affenarten und Elefanten. Es gibt auch zahlreiche Reptilienarten, darunter Krokodile und Pythons. Die Amtssprachen Sri Lankas sind Sinhalese und Tamil. Der Präsident ernennt den Ministerpräsidenten und die Mitglieder des Kabinetts und hat das Recht, das Parlament aufzulösen. Am 4. Februar 1945 wurde die Konferenz Yalta im Kap Crimea der Sowjetunion gegen den Sturz Deutschlands im Zweiten Weltkrieg durchgeführt. An dieser Konferenz nahmen Winston Churchill von Großbritannien, Joseph Stalin von der Sowjetunion und der Präsident Roosevelt von den USA teil. Die Teilnehmer dieser Konferenz betonten wieder die Übereinstimmung, die bei der Konferenz Casablanca über die Übergabe ohne Bedingungen Deutschlands erreicht wurde. Bei der Yalta-Konferenz stimmten sie darin überein, Deutschland in vier Besetzungsgebiete von den USA, Frankreich, Großbritannien und der Sowjetunion zu teilen. andere Übereinstimmungen bei dieser Konferenz sind die Gründung der Vereinten Nationen im April 1945 in San Francisco und das Vetorecht von diesen Ländern beim Sicherheitsrat, der von den Vereinten Nationen gegründet werden wird. Die Übereinstimmungen dieser Yalta-Konferenz wurden aber in einigen Monaten nicht realisiert. Dadurch begann der Kalte Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, unser Imblickpunkt behandelt heute das Thema Indonesien muss auf die ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft mit Produktivitätssteigerung reagieren, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, Indonesien muss auf die ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft positiv reagieren. Diese Freihandelszone bedeutet große Konkurrenz, sodass die Hauptaufgabe die Steigerung der Produktivität, der Dienstleistung und der Konkurrenzfähigkeit sein wird. Dies sagte der indonesische Präsident Joko Widodo bei der Führungssitzung der indonesischen Polizei Polri und der Streitkräfte TNI in Jakarta. Dem Präsidenten zufolge betrete Indonesien zurzeit eine kompetitive Ära, sodass Indonesien auf diese schnelle Herausforderung reagieren müsse. Um den Herausforderungen entgegenzukommen, gab der Leiter der Nationalen Behörde für kreative Wirtschaft, Triawan Munaf, seine Hoffnung zum Ausdruck, dass das einheimische Bekleidungsgeschäft als Teil der kreativen Industrie in der Lage sein solle, innerhalb der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft zu konkurrieren. Er sagte dazu, die ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft sei ein Potenzial, das das Wachstum der kreativen Industrie im Inland fördern könne. Im Zufolge entwickle sie die Mode- und Bekleidungsindustrie in Indonesien sehr schnell. Er ist davon überzeugt, dass sie innerhalb der ASEAN-Freihandelszone konkurrieren könne, da Indonesien viele junge Modeschöpfer mit großer Begabung habe. Die jungen Modeschöpfer hätten einen eigenen Stil, sodass ihre Produkte sowohl im Inland als auch im Ausland ausgestellt werden könnten. Für Triawan Munaf diene die ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft dazu, die ASEAN-Region als Einzelmarkt und integrierte Produktionsbasis auszubauen. Die Regierung hat die Gesellschaft, vor allem die Jugendlichen, dabei gefördert, die Freihandelszone im ASEAN-Gebiet als Potenzial und Chance zur Selbstständigkeit zu sehen. Für Triawan Munaf vor. Inzwischen sagte der Leiter der indonesischen Logistikbehörde SRI, Setiadi, angesichts der ASEAN-Wirtschaftsgemeinschaft dazu, Indonesien habe ein großes Potenzial, die Halal-Logistik entwickeln zu können. Sie soll einer der Faktoren werden, um die Konkurrenzfähigkeit der Produkte innerhalb der Freihandelszone im ASEAN-Gebiet zu bestimmen. Im Zufolge werde sie die Halal-Logistik rasch hinsichtlich der Forderung der muslimischen Konsumenten entwickeln. Der Prozentsatz der indonesischen Muslime beläuft sich auf 12,5% in der gesamten Weltpopulation und auf 81% der 205 Millionen indonesischen Einwohner. Um die Halal-Logistik im Inland zu fördern, könnten einige Dinge durchgeführt werden. Es handele sich dabei um den Ansporn bei der Zertifizierung, den Infrastrukturaufbau und die Einrichtungen für die Halal-Logistik wie Lagerung und Häfen. Die Implementierung der Halal-Logistik werde den Produktpreis erhöhen. Darüber hinaus solle die Regierung eine große Rolle spielen, um die Strategie, Verordnungen und Implementierungsprogramme zu formulieren zur Steigerung der Konkurrenzfähigkeit der nationalen Produkte, sagte Setiadi weiter. Des Weiteren sagte der Vizeleiter für den Lieferungs- und Logistikbereich der Assoziation Indonesischer Lastwagenunternehmer Abtrindo Kiatmaja Lokman dazu, die Halal-Logistik sei Bedarf einiger Volkskreise in Indonesien. Bisher habe den Rat der Islamischen Religionsgelehrten Indonesien, MUI, die Information angesichts der Halal-Logistik in Indonesien nicht verbreitet. Beim Prozess der Halal-Zertifizierung habe der MUI-Rat nur eine Überprüfung in den Fabriken durchgeführt. Aber den Ablauf von den Fabriken zu den muslimischen Konsumenten seien von der MUI noch nicht überprüft worden. liebe Zuhörer, soweit der Inblickpunkt.
Nun zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo empfing gestern im Merdeka Palace in Jakarta den norwegischen Minister für Umwelt und Klimawandel Vidar Helgesen. Die indonesische Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft Siti Nurbaya sagte gestern nach dem Treffen mit Präsident Joko Widodo, dass Präsident Joko Widodo und Vidar Helgesen die Fragen der Volkswirtschaft, die Aufrechterhaltung des Rechtes und das Moratorium erörtert hätten. Präsident Joko Widodo sagte, dass es während des Moratoriums keine neue Genehmigung in Topflächen und keine neue Flächeneröffnung mehr geben solle. Inzwischen sagte Minister Vidar Helgesen, dass sein Indonesien-Besuch dazu diene, die Zusammenarbeit beider Länder in der Verwaltung der Zollflächen in Indonesien zu verstärken. Diese Zusammenarbeit sei ein wichtiger Schritt für die Wirtschaft und die Bevölkerung Indonesiens sowie für das Klima der Welt. Der indonesische Präsident Joko Widodo habe bei der Sitzung in Jakarta die Entwicklung des Tobasis in Nord-Sumatra zu einem internationalen Touristenziel erörtert. Das sagte der Leiter der Abteilung für öffentliche Kommunikation des indonesischen Tourismusministeriums, Muhammad Iqbal, gestern dem indonesischen Stadtrundfunk RRI. Ihm zufolge fordere Präsident Joko Widodo auf, dass die Entwicklung des Tobasis bald realisiert werden könne, dass sie Indonesien Devisen gebe. Der Präsident gab seine Hoffnung zum Ausdruck, dass der Tobasis von einem Einzelmanagement verwaltet werden solle. Inzwischen sagte der indonesische Tourismusminister Arief Yahya, nachdem die Regierung den Tobasis zu einem internationalen Touristenziel entwickelt habe, werde die Regierung den Tobasis mit einem integrierten Management verwalten. Dafür plane die Regierung um eine Autoritätsbehörde für das nationale Touristenziel des Tobasis zu bilden. Das indonesische Religionsministerium und das Fortbildungsinstitut für technische Bildungsunterstützung von Queensland, Australien, stimmten darin überein, die Zusammenarbeit in der Fortbildung des vokationellen Ausbildungsmanagements für die Verwalter der islamischen Internatsschulen zu erweitern. Das sagte der Direktor für Grundschulbildung und islamische Internatsschulen des indonesischen Religionsministeriums, Dr. Muhsin Alaidrus, gestern der Presse in Jakarta. Der Vertrag dafür wurde am 28. Januar in Jakarta unterzeichnet. Im Jahre 2014 entsandt Indonesien 9 Personen von den islamischen Internatsschulen nach Queensland, Australien, um dort am Fortbildungsprogramm teilzunehmen. Im Jahre 2015 beteiligten sich 8 Personen an diesem Programm. In diesem Fortbildungsprogramm lernten sie verschiedene Lehrmaterien, wie unter anderem das vokationelle Ausbildungskonzept, das Arbeitskräftemanagement und Link and Match Industrie. Muhsin Alaidrus schlägt vor, dass die Fortbildung auch in Indonesien durchgeführt werden könnte, damit viele islamische Internatsschulen daran teilnehmen könnten. Der Sprecher dieses Queensland's Fortbildungsinstitut, Jenelik Chapman, die Lehrmaterien der Fortbildung in jeweiligen islamischen Internatsschulen angewandt werden könnten. Dadurch könnte die vokationelle Ausbildungsqualität in islamischen Internatsschulen verbessert werden. Indonesien lehnt den Plan der französischen Regierung zur Auferlegung der progressiven Steuer für alle Produkte aus Palmöl ab. Dieser Plan steht im Gesetzentwurf über die Biovielfalt, der vom französischen Senat am 21. Januar 2016 entschieden wurde. Dies sagte der Leiter für Maritime Souveränität des indonesischen Maritimen Ministeriums, Arief Hafaz Ugroseno, bei der Diskussion mit Journalisten gestern in Jakarta. Nach dem Gesetzentwurf wird die Steuer auf Erlegung ab 2017 in Kraft gesetzt. Die Steuer in Höhe von 300 Euro pro Tonne wird dann auferlegt. Dann wird sich die Steuer jedes Jahr erhöhen. Zurzeit erhebt Indonesien schon die Steuer in Höhe von 103 Euro pro Tonne für das Palmöl. Nach dem Bericht des Tagesblatts Republika erklärte Arief Hafaz Ugroseno, dass der französische Senat die Palmölsteuer beschlossen habe, um die Entwaldung und das beschädigte Ökosystem zu bewältigen, sowie gefährliche Pestizide in Ölpalmplantagen zu beseitigen. Indonesien hat sich darüber beschwert und Proteste an die französische Regierung durch die Botschaft in Jakarta übermittelt. Der indonesische Botschafter in Katar, Dedi Saiful Hadi, erhielt den höchsten Preis, den Sash of Merit, vom König Katars Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, als er sich im Büro Emiri Diwan in Doha verabschiedete. Dedi Saiful Hadi ist der erste indonesische Botschafter, der diese Medaille erhalten hat, seit die diplomatischen Beziehungen zwischen Indonesien und Katar im Jahr 1976 offiziell abgeschlossen wurden und die indonesische Botschaft in Doha im Jahr 1999 eröffnet wurde. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sagte der indonesische Konsul Boy Darmawan in Doha dazu, Emir Sheikh Tamim setzte den indonesischen Botschafter Dedi Saiful Hadi der sich schon verdienste für die Intensivierung der bilateralen Beziehungen zwischen den beiden Ländern erworben hat. Außerdem sagte Emir Sheikh Tamim, dass die Regierung Katars Indonesien als ein großes Land beachte. Katar respektiere und halte Indonesien für wichtig in der internationalen Politik. Die Provinz Nord-Sulawesi exportiert wieder Dutzende Tonnen von Fischarten Kayu nach Japan, da die Nachfrage von diesem Land groß ist. Die Leiterin des Industrie- und Handelsamtes von Nord-Sulawesi, Jenny Karau, sagte nach einer Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara, dass diese Fischarten Kayu im Januar zweimal nach Japan geliefert worden sei. Sie hofft, dass sich die Nachfrage nach dieser Fischarte Kayu von Japan weiter steigen könnte und in anderen Ländern sowohl in Asien, Europa und den USA verbreiten. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.027,16 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielt dann einen Kurswert von 13.571,51 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.820 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 94%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens.
Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal wollen wir Ihnen das Delok Ni-Ritual vorstellen. Außer auf der Kutschwelle können Sie unsere Sendung auch über Livestream voi.co.id hören. Willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über die Küche, Kunst und Kultur des Landes berichten. Dieses Mal wollen wir Ihnen das Detok Ni-Ritual vorstellen. Außer auf der Kutschwelle können Sie unsere Sendung auf über Livestream voi.co.id hören. In der Provinz Nusa Tenggara, Unchuar, Imdof, Sambiku, Watu, Gene, im Distrikt Kota Komba, im Bezirk Manggarai, Regency, lebt der Volksstamm der Seso. Seine Vorfahren kommen aus Indien, waren mit drei Schiffen von dort aus losgefahren und legen ihre Anker im Hafen Lenggelapu. Jetzt ist es der Waimokel-Mundungsfluss. Dann bauten sie das Sambiku-Dorf. Bis heute schützt der Seso-Volksstamm die Sitten und Gebräuche seiner Vorfahren wie das Ritual Detok Ni'i, das wir Ihnen vorstellen wollen. Liebe Detok Ni'i ist ein Ritual, in dem Mais und Reissamen traditionell gesegnet werden, bevor sie auf einem Feld eingepflanzt werden. Dieses Ritual, das in einem traditionellen Haus des Seso-Volksstammes im Sambiku-Dorf stattfindet, wird von einem Traditionleiter geführt. Man übt dieses Ritual jedes Jahr vor der Bepflanzungszeit im Dezember aus. Wenn das Detok Ni'i nicht ausgeübt wird, werden die angepflanzten Samen nicht wachsen, denken die Seso. Obgleich sie wachsen, ist die Ernte nicht reichlich. Das Ritual wird normalerweise Ende November ausgeübt. Im Jahre 2015 wurde das Detok Ni'i Ritual in der Bepflanzungszeit im Dezember ausgeübt. Vor dem Ritual säuberte der Seso-Volksstamm den Rasen auf dem Acker, um ihn für die Bepflanzung der Mais- und Reissamen vorzubereiten. Der Acker der Bauern liegt nicht weit vom Sambiku-Dorf. Thank you. Sudar waren sedir os ubung des neto ni iritual gien ala sesuloite von ihrem Haus in ein traditionelles Haus und bringen Essen mit. Manche Leute nehmen Feuerholz, Wasser, Mais und Reisfeld zusammen mit. Während sie eine Besprechung im traditionellen Haus abhalten, so wird der Hausherr die Spezialität von Osmangare, nämlich Jojong Dao, der in einem Lewing-Tana gekocht wurde. Lewing-Tana ist ein Kochtopf, der aus Lehm hergestellt wird. Jojong Dao wird aus Kasafen hergestellt, die mit Gola Kolang, das ist Palmzucker, der aus Palmbäumen oder Kokosbäumen entnommen wird, angerichtet sind. Jojong Dao ist die Vorspeise für die Gäste im traditionellen Haus. Nachdem sie das Gericht gegessen haben, fängt der Traditionleiter das Netoni-Ritual an. Liebe Zuhörer, für die Ausübung des Netoni-Rituals müssen alle Sachen, nämlich Mais und Reisfeld zusammen, ein Hahn und Reis vorbereitet werden. Die Sachen liegen in einem Korb. Danach spricht der Traditionleiter des Sesu Volkstamm ein Gebet aus, um den Korb mit einem traditionellen Zauber zu segnen. Er hält dabei einen Hahn in seiner Hand. Dann wird dieser geschlachtet. Sein Blut wird in einen Watunurung gegossen. Das ist eine Schale für die Opfergaben an die Geister. Nicht nur das Blut, sondern auch andere Sachen werden dann in die Watunurung gelegt. Dann wird die Lima Mano, die Zunge des Hannes, vom Traditionleiter betrachtet. Je nach der Kondition der Zunge kann er sehen, ob die Natur das Ritual akzeptiert oder nicht. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Bericht über das Netoni-Ritual. Damit beenden wir unser Programm Wunderbares Indonesien. Auf Wiederhören!
Das Programm Die Vielfalt Indonesiens ist ein Programm, das den Zuhörern vielfältige gegenwärtige Informationen über Indonesien präsentiert.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Dies und Das, in dem wir über Events, Flora und Fauna, Wissenschaft, Technologie und Entdeckungen berichten. Diesmal laden wir Sie dazu ein, die Gesichter des indonesischen Lieblingsessen Tempe kennenzulernen. Der Beitrag wird von Sri Unun übersetzt und vorgelesen. Außer auf der Kurzwelle 9525 kHz können Sie unsere Sendung über Livestream und auf Android über RRI World Service hören. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, Tempeh ist gegrorener Sojabohnenkuchen und eine Originalspeise der indonesischen Nation. Man hat keine Ahnung, wann die Herstellung von Tempeh begonnen wurde. Aber dieses Lieblingsessen ist schon 100 Jahre lang bekannt, vor allem bei Beilagen der Esskultur der javanischen Gesellschaft, insbesondere in Yogyakarta, Surakarta oder Solo. Das Wort Tempeh stammt vermutlich aus der altjavanischen Sprache. In der altjavanischen Zeit gab es ein Essen mit der weißen Farbe vom Sagomel mit dem Namen Tumpi. Der Sojabohnenkuchen Tempeh, der eine weiße Farbe auch hat, ähnelt dem Tumpi. Nach dem altjavanischen Manuskript Serat Centini wurde im 16. Jahrhundert das Wort Tempeh darin erwähnt. Dort stehen die Wörter Jaisanten Tempeh, das heißt die Speise Tempeh mit Kokosmilch, und Ausrunding Tempeh, das heißt gebratene Sojabohnen mit Gewürzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach anderen Quellen entstand Tempeh in der Ära der Zwangsarbeit auf Java. Um diese Zeit wurde die japanische Gesellschaft gezwungen, ihre Landwirtschaftsprodukte wie Kassaven, Süßkartoffeln und Sojabohnen aus ihren Gärten und Plantagen als Nahrungsquelle zu verwenden. In der japanischen Kolonialzeit konnten die Kriegsgefangenen die Tempeh zu sich nehmen, vor Ruhr und Unterernährung verschont werden. Laut der Forschungsergebnisse, die von 1940 bis 1960 herausgegeben wurden, gelang es vielen Kriegsgefangenen wegen des Tempehs lang zu leben. Der indonesische Historiker Onklo Ham ist der Meinung, dass Tempeh sehr reich an Proteinen ist und die Gesundheit der indonesischen Bevölkerung retten könnte, obwohl sie unter der Armut lebten. In den 60er und 70er Jahren gab es einige Veränderungen bei der Tempeherstellung in Indonesien. Die Tempeproduktion ist angestiegen. In den 80er Jahren wurde die Modernisierung der Tempeindustrie dank der Rolle der Genossenschaft Indonesischer Tempe und Tofu Produzenten Kopti begonnen. Die Kopti Genossenschaft wurde am 11. März 1979 in Jakarta ins Leben gerufen. Liebe Hörerinnen und Hörer, viele Indonesier konsumieren den Sojabohnenkuchen Tempeh, der weltweit bekannt ist. Vegetariers aus der ganzen Welt konsumieren Tempeh statt Fleisch, sodass Tempeh nicht nur in Indonesien, sondern auch in vielen Orten auf der Welt produziert wird. Die Europäer haben Tempeh von den niederländischen Bürgern kennengelernt. Seit 1946 ist Tempeh in Europa bekannt. Inzwischen ist Tempeh in den USA populär, nachdem der Sojabohnenkuchen zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten im Jahr 1958 von einem Indonesier namens Yap Bui Ha produziert wurde. War der erste Indonesier, der eine wissenschaftliche Forschung über Tempeh durchführte. In Japan wird Tempeh seit 1926 erforscht. Die kommerzielle Produktion wurde im Jahr 1983 begonnen. Im Jahr 1984 wurde notiert, dass es 18 Tempeh-Unternehmen in Europa, 53 in den USA und 8 in Japan gab. In der westlichen Gesellschaft ist der Geist zum Essen und die Liebe zu Tempeh nun auch schon entstanden. In den USA wird Tempeh zurzeit in den großen Supermärkten und in einigen Kiosken des gesunden Essens oder Healthy Food verkauft. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war dies und das von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören.
Morgen, wir treffen uns wieder mit dem gleichen Programm, aber mit anderen Informationen über Indonesien.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream www.voi.co.id sowie auf Android über RRI Play hören. In diesem Programm möchten wir Ihnen die Popsängerin Memes vorstellen. Liebe Zuhörer, am Anfang hören Sie ein Lied von Memes mit dem Titel Terlanjur Sayang oder auf Deutsch Die ungewollte Liebe. Viel Spaß beim Zuhören.
RRI Internasionale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.